HR Info. Hessen.
Die Tat hat die Menschen erschüttert. Am Montag hat der Tatverdächtige Roland K., einem 26 Jahre alten Eritreer in Wächtersbach, auf offener Straße in den Bauch geschossen. Das Motiv: Fremdenfeindlichkeit. Der junge Mann wurde schwer verletzt, überlebte aber dank einer Not-OP. Und mit diesem Thema beginnen wir die Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Schön, dass Sie dabei sind. Der mutmaßliche Schütze hat sich dann nach der Tat selbst getötet. Zuvor hat er in Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis aus dem fahrenden Auto heraus auf den jungen Eritreer geschossen. Opfer wurde der vermutlich nur zufällig und wegen seiner Hautfarbe, mutmaßen die Ermittler. HR-Inforeporter Frank Angermund blickt auf die Woche in Wächtersbach zurück.
Am Montagnachmittag findet die Polizei den mutmaßlichen Schützen von Wächtersbach tot in seinem Auto im benachbarten Biebergemünd. Er hat sich in den Kopf geschossen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung finden die Ermittler weitere Schusswaffen, NS-Devotionalien und einen Abschiedsbrief, in dem er seine Tat erklärt. Oberstaatsanwalt Alexander Bartle von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt.
Das Opfer wurde zufällig Opfer, weil es sich eben dort im Wächtersbach im Bereich der Industriestraße eben aufgehalten hat, und wir gehen derzeit davon aus, dass es aufgrund seiner Hautfarbe eben als Opfer ausgesucht worden ist.
Laut seinen Nachbarn hat Roland K. häufig über Asylsuchende geschimpft. Montagvormittag soll er zunächst in seiner Stammkneipe gewesen sein. Dort habe der 55-Jährige Bier getrunken und seinen Selbstmord angekündigt, sagt Kneipenwirt Dirk R.
Wenn ich gehe, nehme ich einen oder mehrere mit. Wann seine Sprüche? Okay. Aber die Sprüche, die gingen schon seit anderthalb Jahren.
Doch Roland K. lässt seinen Worten diesmal Taten folgen. Der 26-jährige Eritreer, den er in den Bauch schießt, überlebt knapp nach einer Notoperation. Am Dienstagmorgen nennt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt auf einer Pressekonferenz das Motiv: Fremdenfeindlichkeit. Der 55-jährige Roland K. ist bisher nicht polizeibekannt. Auch eine Verbindung zur rechtsextremen Szene gibt es nach aktuellem Ermittlungsstand nicht, sagt Oberstaatsanwalt Bartle.
Aber auch das werden wir natürlich im Zuge der Ermittlungen nachgehen. Das heißt, wir werden also das persönliche Umfeld, die Vergangenheit dieses mutmaßlichen Schützen beleuchten.
Nachbarn berichten, dass das 55-jährige Mitglied eines Schützenvereins erzählt habe, mal auf jemanden schießen zu wollen. Am Dienstagmorgen gibt es in Erlensee einen Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei. Die Beamten suchen beim Bruder des Schützen Waffen, finden jedoch nichts. Am Dienstagabend findet in Wächtersbach am Tatort eine Mahnwache statt. Mehr als 400 Menschen nehmen teil.
Und das ist ein Schock.
Ich wohne im Nachbarort, in einem Dorf, und ich habe im ersten Moment auch erstmal einfach Angst gehabt.
Für mich nicht greifbar, wie man handeln kann, weil jemand andere Haarfarbe hat, jemand andere Hautfarbe hat, kommt nicht in meinen Kopf.
Auch Holger Sommer, Magistratsmitglied der Grünen aus Gelnhausen, nimmt an der Mahnwache teil. Für ihn sind Hass und Hetze kein Randphänomen mehr, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sorgen bereiten ihm vor allem die Hasskommentare zur Tat im Internet.
Und ich glaube, dass wir uns ganz massiv, jeder von uns, neu aufstellen muss, um genau diesen Dingen mit Tat und mit Wort zu begegnen.
Auch in den sozialen Medien des Hessischen Rundfunks gibt es negative Kommentare zur Mahnwache in Wächtersbach.
Wo bleibt die Mahnwache für die deutschen Opfer?
Würdet ihr alle mal auf die Straße gehen, damit die Renten angepasst werden?
Ich gehe lieber baden. Ups, ich glaube lieber nicht. Da ist man als Deutscher auch nicht mehr sicher.
Vermisse die Mahnwache bei der jungen Frau, die durch den Schubser an der S-Bahn umkam.
Auch im politischen Wiesbaden gibt es Reaktionen auf die fremdenfeindliche Tat in Wächtersbach. Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, teilt schriftlich mit, dass er erschüttert von der schrecklichen Tat sei. Die Generalstaatsanwaltschaft und die hessische Polizei würden den Fall unter Einsatz erheblicher Ressourcen bearbeiten. Die Linken-Fraktionschefin Janine Wissler schreibt, dass es nicht zugelassen werden dürfe, dass der 22. Juli zu einem Symboltag werde, an dem Rechtsterroristen Gewalttaten verüben. 2011 gab es 77 Tote bei einem Anschlag auf der norwegischen Ferieninsel Utøya, und 2016 wurden in einem Münchner Einkaufszentrum 9 Menschen erschossen.
Reporter Frank Angermund über den Vorfall in Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis, wo ein Mann auf einen 26-jährigen Eritreer geschossen hat. Ein Ponyhof in Rüdesheim-Aulhausen im Rheingau. Der Ebenthaler Hof, seit Generationen von einer Familie geführt. Er war ein beliebtes Ausflugsziel. Doch dann am Wochenende die schreckliche Nachricht. Der Hof ist abgebrannt. Die alten Fachwerkhäuser wurden zerstört. Ein Millionenschaden ist entstanden. Die Pferde hat man glücklicherweise retten können. Die Familie konnte dann von der Stadt Rüdesheim in einer anderen Wohnung untergebracht werden. Doch ob man den Hof wieder aufbauen kann, das wird sich noch zeigen. Doch zum Glück steht die Familie nicht alleine da. Andrea Bornhagen berichtet.
Wie es für die Familie Bender weitergeht, ist noch unklar. Es gibt ein Spendenkonto und die Familie schreibt auf ihrer Internetseite:
Vielen, vielen Dank den tapferen Feuerwehrmännern, Feuerwehrfrauen und allen anderen Helfern, die von überall kamen. Wir haben unendlich viele Hilfsangebote von Nachbarn, Pferdeleuten, Rüdesheimern aus allen Ortsteilen, Rheingauern und von weit darüber hinaus erhalten.
Der Reitbetrieb öffne in Kürze wieder. Die Ponys würden sich schon auf die Kinder freuen. Hilfsangebote kommen zum Beispiel von Harley-Davidson-Fahrern, die jedes Jahr zum Bikertreffen Magic Bike nach Rüdesheim kommen. Bernhard Jung von der Weinkellerei Karl Jung fährt selbst Motorrad und organisiert mit dem Verein Buddies and Bikes die Treffen. Er erklärt die Verbindung.
Viele Biker, die zu unserem Event kommen, wohnen da oben auf dem Ponyhof, nutzen den Campground und fühlen sich da wie zu Hause. Und die waren doch ganz schön erschüttert und haben bei uns angerufen und spontan Hilfe angeboten, haben gesagt, was kann man da machen. Das ist halt schon ein tolles Idyll in der Natur, im Wald umgeben, auch durch die Pferde, die drumherum ist. Das gibt so ein bisschen Wild-West-Feeling.
Buddies and Bikes haben ein Angebot an den Ebenthaler Hof.
Dass wir gesagt haben, wir haben so ein Kassenhäuschen, so eine Bude, das können die gut gebrauchen, wenn die ihren Reitbetrieb dann möglichst bald wieder aufnehmen.
Die Spazierrunden mit den Ponys sind bei den Kindern unheimlich beliebt. Auch Martin Dries von der Großbäckerei Dries erinnert sich.
Man wurde auf ein Pony draufgesetzt und durfte dann allein oder mit Führung der Eltern durfte man dann seine Runden drehen. Das war einfach immer großartig. Seit Generationen sind wir mit unseren Vätern, Großvätern, Kindern, auch meine Kinder, war eine enge Verbindung zum Ponyhof und jetzt alles innerhalb einer Nacht ausgelöscht. Das ist ein echtes Drama.
Zwei Damen erzählen.
Mein Sohn ist mit dem Pony geritten.
Dann war ich mit meinen Eltern zusammen da. Das ist aber auch schon, jetzt bestimmt über 40 Jahre her. Und vor kurzem nochmal mit meinem Mann zum Essen. Sehr schade. Ob das nochmal wieder aufgebaut wird. Aber es wird nicht mehr so wie früher sein.
Ich kann mir denen nur alles Gute wünschen, gell? Dass das alles wieder so klappt mit dem Aufbau.
Es gibt viel Hoffnung, dass das wichtige Ausflugsziel den Rüdesheimern erhalten bleibt.
Ein großes Feuer hat den Ebenthaler Hof in Rüdesheim-Aulhausen zerstört. Die Betreiberfamilie steht nun vor dem Nichts, doch sie hat viele Freunde und bekommt Hilfe. Andrea Bornhagen hat berichtet. Notstand, das klingt nach Krisen, rationiertem Essen, ausgehebelten Gesetzen und Militär in den Straßen. Doch aktuell wird der Begriff auch anders benutzt. Vier Kommunen in Hessen haben nämlich den Klimanotstand ausgerufen. Wiesbaden, Rüsselsheim, Marburg und die kleine mittelhessische Gemeinde Brachtal. Es geht ihnen darum, klarzumachen, dass der Klimawandel da ist und dass auch die Kommunen schnell handeln müssen. Andere Städte halten sich allerdings zurück mit dem Begriff Klimanotstand. In Gießen nimmt die Diskussion gerade erst Fahrt auf. Marina Gust berichtet.
Nirgendwo in Hessen leben so viele junge Menschen wie in Gießen. Die Universitätsstadt hat landesweit das niedrigste Durchschnittsalter. Zu den vielen Studierenden gehören auch Hanna und Jana.
An sich finde ich den Begriff Klimanotstand gar nicht so schlecht, weil ich glaube, dass es auch die ältere Generation aufwecken würde. Weil vor allen Dingen, glaube ich, auch die Menschen, die vielleicht keine Kinder haben oder jetzt auch schon älter sind, nicht unbedingt daran was ändern wollen, weil sie denken, ist ja eh egal, geht mich ja nichts mehr an.
Ich finde Klimanot, also das Wort Not soll schon, denke ich mal, zum Aufrütteln wecken, dass die Leute halt merken, dass es wirklich ein ernstes Thema ist. Und ich glaube auch, dass es in Leuten was hervorrufen kann.
Anders sehen es Biotechnologiestudent Jonas und Ute, die in einem Gießener Unternehmen arbeitet. Einfach den Notstand auszurufen, das ist Jonas zu wenig.
Zum einen finde ich es gut, dass die Städte halt was dafür tun, damit das Klima verbessert wird. Aber es muss halt wirklich geregelt werden, dass da wirklich Grenzwerte festgemacht werden, um klarzumachen, was getan werden muss.
Klimanotstand muss halt wirklich auch gesagt werden, was das sein soll oder was unternommen werden muss, um dann den Notstand wieder abzusetzen.
Dass es nichts bringt, einfach nur das Etikett Klimanotstand zu benutzen, darüber ist man sich auch in Frankfurt einig. SPD, CDU und Grüne haben sich dagegen ausgesprochen. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig.
Wir stecken ja schon im Klimanotstand, deswegen finde ich einen neuerlichen Ausruf jetzt als Umweltdezernentin wirklich überflüssig.
In Marburg, der zweiten großen Universitätsstadt in Mittelhessen, hat man sich allerdings dafür entschieden und konkrete Ziele festgelegt. Oberbürgermeister Thomas Spieß, SPD.
Wir haben uns vorgenommen, den CO2-Ausstoß, der in Marburg generiert wird, so weit wie möglich zu reduzieren. Das Ziel ist 2030 CO2-neutral. Wichtig ist, dass wir mit breiter Beteiligung nach dem besten Weg suchen wollen und dass wir uns über einen Klimabeirat von außen Expertise heranholen, damit wir das klug machen.
Bei wirklich konkreten Maßnahmen wird es aber schwierig, denn ein Klimanotstand ist im Gesetz nicht vorgesehen, sagt der Staatsrechtler Professor Franz Reimer von der Universität Gießen.
Gegen die Ausrufung eines Klimanotstands durch Gemeinden könnte sprechen, dass damit der Eindruck erweckt werden könnte, dass sich die Gemeinde selbst von geltenden Regeln entbindet. Das schwingt im Begriff Notstand häufig mit. Es gibt aber keine Ausnahmeregelung. Eine Kommune kann nicht, weil sie den Klimanotstand ausgerufen hat, ein Fahrverbot aussprechen oder das Bewässern von Gärten verbieten oder das Grillen.
Trotz aller Bedenken könnte der Klimanotstand im Herbst auch Thema im Gießener Stadtparlament werden. In der Stadt sammelt nämlich gerade eine private Initiative Unterschriften für einen entsprechenden Antrag.
Auch in Hessen wird über den Begriff Klimanotstand diskutiert. Vier hessische Kommunen haben den Klimanotstand ausgerufen. Die Diskussion hat Marina Gust für uns beleuchtet.
HR Info, Hessen.
Mit Andreas Heigen. Und wir bleiben beim Thema Hitze. Jetzt geht es aber ums Schwimmen im See. Bei diesen Temperaturen für viele ideal, aber möglicherweise auch riskant. Zum Beispiel im Kassler Bugersee. Der Kassler Bugersee ist ein beliebtes Ausflugsziel im Sommer. Hier kann man kostenlos schwimmen. Aber in diesem See sind in den letzten Jahren schon Menschen beim Baden ertrunken. Die DLRG-Station am See ist meist unbesetzt. Kritiker sagen, das ist ein Unding. HR-Inforeporter Jens Wellhöhner über die Situation am Kassler Bugersee.
Es ist der 23. Juni dieses Jahres. Zwei Jugendliche spielen im Wasser des Bugersees, als einer von ihnen plötzlich untergeht. Die DLRG-Station ist nicht besetzt, keine Helfer da. Doch der Junge hat Glück. Ein Mann zieht den Bewusstlosen aus dem Bugersee. Andere hatten in den letzten Jahren nicht so viel Glück. Seit 2010 sind schon mehrere Menschen im Bugersee ums Leben gekommen. Auch an diesem heißen Nachmittag sind die Strände am Bugersee gut gefüllt.
Ach, wir waren schon schwimmen. Sehr erfrischend.
Ich finde es ein bisschen eklig eigentlich, weil es schleimig ist.
Trotz der Wasserpflanzen, ein Mann ist sehr weit rausgeschwommen. In Sichtweite der DLRG-Station, aber die ist wieder unbesetzt. Berthold Teleski war selber jahrelang Rettungsschwimmer und Vorsitzender der DLRG Kassel. Er schüttelt den Kopf.
Das hat verheerende Auswirkungen gegenüber den Menschen, die hier baden wollen, schwimmen wollen. Wenn da etwas passiert, dann sollte schon eine Wasserrettung hier zugegen sein.
Die DLRG hat seit über 30 Jahren einen Vertrag mit der Stadt Kassel. Danach soll sie wochentags die Station am Bugersee von 17 bis 20 Uhr besetzen. Am Wochenende fast den ganzen Tag. Daran ist im Moment nicht zu denken. Gegenüber dem HR äußert sich die DLRG Kassel nur schriftlich. Man habe nicht genug ehrenamtliches Personal. Auch andere DLRG-Gruppen haben das Problem, bestätigt Jan Kredé von der DLRG Vellmar bei Kassel.
Auch hier fehlen tatsächlich an vielen Ecken und Enden ehrenamtliche Kräfte, die uns unterstützen und helfen, sowohl in der Vereinsarbeit als auch im Unterhalt der Liegenschaft und im Einsatzdienst.
Berthold Teleski sagt, die Lücken können nur Jugendliche füllen. Aber woher nehmen?
Und Jugendliche müssen sie heute motivieren. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann haben sie keine Leute. Und das sehen wir ja, den Misserfolg.
Aber wie dem auch sei, die Stadt Kassel macht jetzt Druck, sagt deren Sprecher Michael Schwab.
Also wir haben es zur Kenntnis genommen, dass die DLRG uns gesagt hat, dass sie Personalprobleme hat. Und wir sind gemeinsam jetzt mit der DLRG in Gesprächen, wie wir für die Zukunft Wasserrettung noch weiter anbieten können.
Noch ist keine Lösung in Sicht. Bis dahin heißt es am Bugersee, Vorsicht beim Schwimmen, denn die Retter sind weit.
Es fehlen Rettungsschwimmer der DLRG am Kassler Bugersee, das sagen jedenfalls Kritiker. Und Reporter Jens Wellhöhner hat uns dieses Problem beschrieben. Nun geht es um ein anderes Thema. Wenn von sexueller Belästigung die Rede ist, dann denken die meisten wohl automatisch an sexuelle Belästigung von Frauen. Tatsächlich fühlen sich aber auch Männer manchmal sexuell belästigt. Zum Beispiel in einigen Herrentoiletten in Frankfurter U-Bahnhöfen. Die werden nämlich zum Teil auch zweckentfremdet. Sie sind auch Treffpunkt der sogenannten Cruising-Szene. Da treffen sich dann Menschen, die sexuelle Erlebnisse suchen. Und die normalen Toilettenbenutzer reagieren verständlicherweise verstört. Reporter Tobias Lübben berichtet.
Die U-Bahn-Station Alte Oper. Dort gibt es zwei öffentliche Toiletten, eine für Damen, eine für Herren. Die Damentoilette wird kaum genutzt, auf der Herrentoilette dagegen herrscht reger Betrieb. Ein Büroangestellter, der in der Nähe arbeitet, weiß warum.
Es sammeln sich da Leute, die, ich sag mal, ihren sexuellen Neigungen nachgehen wollen.
Er meidet die Toilette deswegen, nutzt sie nur im Notfall.
Also wenn ich auf die Toilette muss, dann stört mich das in der Tat, ja.
Andere Toilettennutzer reagieren regelrecht verstört, weil sie den Hintergrund nicht kennen. Aber beim Urinieren ahnen sie, dass ihre Nebenmänner anderes im Schilde führen.
Manchmal stehen die und benutzen nicht, aber stehen einfach und man weiß nicht, was sie machen, was sie wollen da. Ich fühle mich ein bisschen seltsam.
Gesucht wird das erotische Erlebnis. In der Szene wird das mit dem englischen Wort Cruising bezeichnet, zu Deutsch herumstreifen. Die Cruiser halten Ausschau nach Gleichgesinnten. Zunächst laufe es über Blickkontakte, sagt Bertram Hilpert, der in Wirklichkeit anders heißt. Auch er nutzt die U-Bahn-Toilette manchmal für diese Zwecke.
Es ist halt leicht, es ist einfach, es ist eine schnelle Nummer.
Legal ist diese Art der Toilettennutzung allerdings nicht. Laut Polizei stehen zwei Straftatbestände im Raum: Erregung öffentlichen Ärgernisses und sexuelle Belästigung. Denn viele, die erotische Interessen haben, starren auf den Intimbereich ihrer Nebenmänner, auch wenn diese einfach nur in Ruhe Wasser lassen wollen. Der Toilettencruiser Hilpert findet das nicht schlimm.
Vielleicht fühlen sie sich dann mal so, wie eine Frau sich fühlt, wenn die Männer eher auf den Busen schauen. Ich finde, das ist auch für Männer mal gut zu sehen, dass sie Sexobjekt sein können und es nicht sein wollen. Das kann einem Mann da unten passieren, aber die lassen einen in Ruhe, die fassen einen nicht an. Das ist der Unterschied.
Tatsächlich sind bisher keine sexuellen Übergriffe bekannt geworden. Dennoch sieht das Frankfurter Ordnungsamt, das für die Bewachung der Toiletten zuständig ist, Handlungsbedarf.
Natürlich wird eine zweckwidrige Nutzung öffentlicher Toilettenanlagen von der Stadtpolizei des Ordnungsamtes nicht geduldet, sondern jeder Fall zur Anzeige gebracht.
Allein in diesem Jahr habe es schon 9 Anzeigen wegen sexueller Handlungen auf öffentlichen Toiletten gegeben, erklärt das Amt auf HR-Nachfrage. Schwerpunkt sind demnach die Toiletten, die nur gelegentlich kontrolliert werden, zum Beispiel Alte Oper oder Bockenheimer Warte. In Toiletten mit dauerhafter Überwachung dagegen, etwa an der Hauptwache, blieben den Normalnutzern solche verstörenden Erlebnisse erspart.
Sexuelle Belästigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses in einigen Herrentoiletten in Frankfurter U-Bahnhöfen passiert das. Reporter Tobias Lübben hat darüber berichtet.
HR Info, Hessen.
Jetzt geht's um die Wirtschaft in Hessen. International ist einiges los und das beeinflusst letztlich auch die Konjunktur in Hessen. Der Handelskrieg zwischen China und den USA zum Beispiel, der schwelende Konflikt mit dem Iran und der drohende Brexit. Das klingt bedrohlich für die Weltwirtschaft und damit auch für Deutschland bzw. Hessen. Denn als Exportland ist Deutschland abhängig von seinen internationalen Kunden. Und dazu kommt, es gibt erste Anzeichen dafür, dass die Konjunktur schwächelt. Großkonzerne wie BASF und die Deutsche Bank haben angekündigt, tausende Mitarbeiter zu entlassen. Doch die deutsche Wirtschaft schlägt sich bisher erstaunlich gut und mit ihr der Arbeitsmarkt. Wie die Lage auf dem hessischen Arbeitsmarkt ist, das berichtet Martin Honecker.
Es sieht gut aus auf dem Arbeitsmarkt. Richtig gut, sagt Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. Bei knapp unter 5% liegt die Arbeitslosenquote in Deutschland. Hessen steht sogar noch ein bisschen besser da.
Die Arbeitslosenquote ist sehr niedrig, 4,3%. Wir haben unter 150.000 Arbeitslose nur noch zu verzeichnen in Hessen. Das sind letztlich Rekordquoten, wenn man sich die letzten 20 Jahre anguckt. Und wir haben immer noch über 50.000 freie Stellen. Von daher kann man sagen, die aktuelle Lage ist sehr gut.
Nach neuen Arbeitskräften gesucht werde, vor allem in der Pflege und im Erziehungsbereich, sagt Frank Martin.
Wir haben natürlich auch Besetzungsprobleme unverändert in naturwissenschaftlich-technischen Berufen. Wir haben aber sehr stark auch, kann man sagen, Nachwuchssorgen in handwerklichen Berufen, nicht in allen, aber sehr vielen handwerklichen Berufen. Exemplarisch lässt sich nennen der Bereich Elektro- oder auch Holzverarbeitung.
Es gäbe also noch reichlich offene Stellen. Die lassen sich aber nicht automatisch mit Arbeitssuchenden besetzen, denn die meisten der knapp über 2 Millionen Arbeitslosen in Deutschland hätten keine Ausbildung, teilweise nicht mal einen Schulabschluss, sagt Frank Martin von der Arbeitsagentur. Keine Ausbildung zu haben, das ist auf dem Arbeitsmarkt immer ein Problem. Viele Arbeitslosengeld-II-Bezieher müssten also erstmal eine Ausbildung nachholen. Aber das ist nicht immer einfach, etwa wenn Mütter ihre Kinder alleine erziehen müssen. Aus- und Weiterbildung, ein Dauerthema für den Arbeitsmarkt. Denn langfristige Entwicklungen wie die Globalisierung, der demografische Wandel und die Digitalisierung stellen den Arbeitsmarkt vor Herausforderungen. Kein Grund zur Panik, stellt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in einer Analyse fest. Denn verändert habe sich die Arbeitswelt schon immer. Schon in den vergangenen Jahrzehnten seien für Hochqualifizierte mehr Arbeitsplätze entstanden als verschwunden. Umgekehrt war es für Geringqualifizierte. Sie werden immer weniger gebraucht. Unterm Strich fallen also keine Arbeitsplätze weg, sagt auch Erik Tode, Arbeitsmarktexperte bei der Bertelsmann Stiftung. Aber
die große Herausforderung, die besteht, liegt natürlich darin, dass das, was Menschen auf wegfallenden Arbeitsplätzen machen, wie ihre Tätigkeiten dort aussehen, sich substanziell unterscheidet von dem, was an neuen Arbeitsplätzen erforderlich sein wird. Und da ist es wichtig, dass das Thema Weiterbildung wirklich einen ganz großen Stellenwert in Deutschland bekommt.
Zwar stehe der deutsche Arbeitsmarkt im Moment blendend da, sagt auch Erik Tode. Ob sich aber Bedrohungen wie der Handelskrieg zwischen den USA und China, der Konflikt mit dem Iran oder der Brexit merklich auf den deutschen Arbeitsmarkt auswirkten, das hänge auch davon ab, wie die deutschen Unternehmen die Lage einschätzen. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 seien die Unternehmen zuversichtlich gewesen, dass die Krise schnell überwunden werden könne.
Und wenn es jetzt auch wieder so ist, dass die konjunkturelle Schwächephase als eher kurz wahrgenommen wird, dann sehe ich auch keine besondere Bedrohung für den deutschen Arbeitsmarkt. Wenn sich aber natürlich diese Herausforderungen wie Handelskonflikt, wie Brexit und Iran-Konflikt sich als dauerhaft erweisen, dann wird das auch deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen.
Wie es auf dem hessischen Arbeitsmarkt aktuell aussieht, das hat Reporter Martin Honecker berichtet. Es sind Schulferien und da ist am Frankfurter Flughafen natürlich sehr viel los. Aber abgesehen davon wächst der Airport stetig. In diesem Jahr dürften ihn erstmals mehr als 70 Millionen Passagiere nutzen. Doch die vielen, vielen Reisenden machen sich vor allem in den Terminals nun verstärkt bemerkbar. Die Kapazitäten reichen oft nicht aus, unter anderem an den Sicherheitskontrollen. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wurde neben dem Terminal 1 eine Extrahalle errichtet. Und dieser Anbau wurde nun in Betrieb genommen. Roman Warschauer berichtet.
In gerade einmal einem halben Jahr wurde der Anbau am Frankfurter Flughafen hochgezogen. 70 Meter lang, 30 Meter breit, 2400 Quadratmeter Fläche. Insgesamt gut 30 Millionen Euro haben Fraport und die Bundespolizei investiert. 7 zusätzliche Kontrollspuren gibt es nun. Kontrollspuren der neuesten Generation, die an anderer Stelle bereits erprobt wurden. Der wichtigste Unterschied: Passagiere können sich überholen. Denn einzelne Schritte können parallel durchgeführt werden, erklärt Michael Kraft von der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen.
Letztlich sind Arbeitsplätze gedoppelt oder vervielfacht, was einfach bedeutet, dass ich in einer Spur Überholmöglichkeiten schaffen, was ich vorher nicht hatte. Jeder, der mal geflogen ist und sich angestellt hat hinter einem Passagier, der lange braucht, kennt das. Und jetzt kann ich einfach diesen Passagier umgehen. Obwohl ich vor der Kontrollstelle noch hinter ihm stand, werde ich am Ende früher als er die Kontrollstelle verlassen.
So können etwa gleichzeitig mehrere Passagiere ihre persönlichen Gegenstände auf das Band legen und mehrere Sicherheitsassistenten kontrollieren die Röntgenbilder des Handgepäcks. Stefan Schulte, der Vorstandsvorsitzende des Flughafenbetreibers Fraport, zeigte sich bei der Eröffnung begeistert.
Das ist eine exzellente Zusammenarbeit zwischen der Bundespolizei, zwischen dem Hersteller Smithsonian und uns gewesen, dass wir innerhalb von 6-7 Monaten so eine Halle hier realisieren konnten. Aber eben Dank auch an alle Genehmigungsbehörden, die hier mitgespielt haben. Und ich denke, es ist wirklich im Interesse unserer Passagiere, weil wir damit die Wartezeiten noch mal deutlich reduzieren können.
Nach ersten Erfahrungen können mit zwei nebeneinander liegenden Spuren bis zu 500 Passagiere in der Stunde kontrolliert werden. Im Vergleich zu den alten, herkömmlichen Spuren und wenn man den größeren Platzbedarf der neuen Technik berücksichtigt, eine Steigerung von immerhin fast 30%. Für die Bundespolizei ein gutes Ergebnis, denn die Behörde stand im vergangenen Sommer, als es zu teils sehr langen Wartezeiten kam, durchaus in der Kritik. Und so ist auch die neue Präsidentin der Bundespolizei am Flughafen, Kerstin Kohlmetz, froh, dass die neue Halle nun in Betrieb geht, auch wenn sie sagt, das weitere Wachstum am Flughafen stelle auch in Zukunft eine Herausforderung dar.
Es wird unglaublich viel über Frankfurt geflogen und der Flughafen ist zu Zeiten gebaut worden, wo Frankfurt noch nicht so expandierend war. Also die Infrastruktur ist einfach zu knapp und das wird ein Thema sein, was wir zukünftig weiterhin im Auge behalten müssen.
Zumindest in diesem Sommer hat sich die Situation am Flughafen aber schon verbessert. Mehr Kontrollstellen, mehr Personal, bessere Planung. Das hat zu weniger Wartezeiten geführt. Langfristig soll das Terminal 3, das derzeit im Süden des Flughafens entsteht, für Entlastung der bestehenden Terminals sorgen. In der Zwischenzeit sollen die Kontrollen weiter modernisiert und, wo es möglich ist, ausgebaut werden.
Ferienzeit ist Reisezeit und das merkt man besonders am Frankfurter Flughafen. Damit der Betrieb reibungsfreier läuft, haben die Verantwortlichen jetzt eine weitere Halle gebaut. Roman Warschauer war das mit den Details. Und das war die Sendung HR Info Hessen mit Andreas Heigen. Die Sendung, die finden Sie wie immer auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ihnen ein schönes Wochenende.